Raul Bobadilla, Saison 14-15, 3415 Punkte. Daniel Bayer, Saison 13-14, 3727 Punkte. Michael Gregoritsch, Saison 17-18, 3635 Punkte. Philipp Max, Saison 19-20, 3403 Punkte. Und André Hahn, Saison 13-14, 3686 Punkte. Andi, bring mir diese fünf Augsburg-Legenden-Saisons bitte in einer Reihenfolge deiner Wahl.
Ja, fange ich natürlich an mit Platz 5 und nicht mit Platz 1. Ist für mich, weil er auch noch spielt, bei uns Gregoritsch. 4, Philipp Max, bekannt natürlich als Standard- und Assist-Maschine auf der Linksverteidigerposition.
Platz 3, wer sitzt da?
André Hahn, würde ich sagen, klassische Effizienzmaschine. Zweiter Rückkehrer in der Liste. Kleiner Fun-Fact auch hier, war der erste A-National-Spieler, der berufen wurde, so ein bisschen in der Neuzeit, nach der absoluten FCA-Legende Helmut Haller. Meine Nummer 2, Raul Bobadilla, der Mann fürs Herz, würde ich sagen, auf jeden Fall eine absolute Maschine, hat sich gerne mal vor und auch nach dem Spiel, so munkelt man, ein großes Rindersteak gegönnt und vielleicht war er deswegen immer so gut. Unvergessen natürlich die Europa League-Saison mit ihm.
Und letzter Spieler, wer ist deine FCA-Legende Nummer 1?
Muss natürlich Dani Bayer sein, war ja vom Aufstieg bis in die Europa League-Saison im Endeffekt unfassbar wichtig für den Verein, für die Mannschaft. Immer Publikumsliebling, wie gesagt, Gesicht des Vereins auch ein bisschen. Unaufgeregt, aber auch schon sehr dreckig in seiner Spielweise und auch außenrum. Da auch kleine Anekdote, seine unvergessene sogenannte obszöne Geste Richtung Hasenhüttl damals und Richtung RB. Erinnert sich jeder FCA-Fan eigentlich noch immer gerne dran. Deswegen für mich die klare Nummer 1, würde glaube ich auch nahezu jeder Augsburger so unterschreiben.
Wir haben jetzt diverse 3000er-Saisons besprochen. Letztes Jahr hat das Ganze nur ein einziger Spieler geschafft, Finn Dahmen. Wie viele Spieler es dieses Jahr schaffen könnten, besprechen wir jetzt in der Augsburg-Episode mit Augsburg-Experte Andi.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27, die Club-Podcast-Reihe. Und jetzt viel Spaß mit eurem Host Anton.
Andi, ich grüße dich. Stell dich mal kurz vor. Ich habe drei wesentliche Fragen an dich. Erstens, seit wann bist du Augsburg-Fan? Zweitens, seit wann und wie zockst du Kickbase? Und drittens, was machst du bei Kickbase? Weil die wenigsten werden es wissen, die wenigsten können es wissen. Du arbeitest auch für Kickbase, man sieht dich nicht vor der Kamera, aber du bist natürlich auch ganz, ganz wichtig, hast eine große Aufgabe hier. Erzähl doch mal zu den drei Punkten, dass die Hörenden da draußen auch wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben.
Ja, fangen wir doch mal mit dem Naheliegenden an. Ich bin seit diesem Jahr als User Experience Lead bei Kickbase. Klingt jetzt erstmal abstrakt, heißt aber auf Deutsch, ich bin mit meinem Team natürlich zusammen dafür verantwortlich, wie Kickbase aussieht, sich anfühlt und wie sich es bedient, wie neue Features in die App integriert werden, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Heißt natürlich sehr viel im Hintergrund, also nicht vor der Kamera, aber deswegen freue ich mich umso mehr, heute mal mit dir ein bisschen über Augsburg zu quatschen. Und meine Kickbase-Vergangenheit ist schon ein bisschen länger. Meine Wege mit Kickbase haben sich schon vor knapp 10 Jahren mal gekreuzt. Heißt, ich war auch involviert so in den ersten Jahren, wo Kickbase so an den Start gegangen ist und habe seitdem nie aufgehört zu spielen, also keine Saison ausgelassen. Das heißt, ich habe eine über 10 Jahre Streak Kickbase hinter mir, entsprechend glaube ich schon. Ich weiß, wie das Produkt so ungefähr funktioniert.
Ich weiß nicht, ob deine Streak mit dem Account angefangen hat, weil ich habe mir mal deine Account-ID aus dem Backend gezogen. Die ist sechsstellig. Ich glaube, die allermeisten User werden eine siebenstellige Kickbase-ID haben. Auf jeden Fall da unter den Early Adoptern, der früh angefangen hat zu zocken. Das heißt, da schauen wir auf jeden Fall auf einiges an Kickbase-Erfahrung zurück. Du sitzt hier im Augsburg Jack Wolfskin-Trikot vor mir. Ich habe noch nie in meinem Leben Jack Wolfskin als Trikotsponsor gesehen. Dementsprechend wirst du schon ziemlich lange Fan sein müssen. Erzähl mal, wie bist du zum FC Augsburg gekommen?
Zum FCA gehe ich seit tatsächlich jetzt über 20 Jahren. Heißt, ich habe den kompletten Weg mitgemacht. Von damals der Bayernliga, damals mehr oder weniger frisch zwangsabgestiegen in die Bayernliga. Hat man natürlich sich dann versucht, ein bisschen rauszukämpfen. War aber natürlich trotzdem eigentlich ein Trauerspiel, wenn man es jetzt aus heutiger Perspektive sich anschaut, mit 200, 300 anderen Verrückten irgendwie da im Rosenau-Stadion zu stehen gegen Pfullendorf, TuS Koblenz, 60-2. Ich weiß nicht, wer da so rumgekrebst ist. Augsburg ist auf jeden Fall da rumgekrebst. War da als 13-, 14-Jähriger mal am Start und hat mich dann irgendwie bis heute nicht losgelassen. Und bin seitdem eigentlich immer im Stadion, wenn es geht, sowohl auswärts als auch zu Hause natürlich. Und hoffe, dass ich da heute ein bisschen Einblicke geben kann von meiner Seite.
Ich finde es immer wieder spannend, gerade bei solchen Vereinen, wie man von naheliegenderweise damals schlechtem Fußball so hooked sein kann, dass man trotzdem sagt, FC Augsburg, diese Stimmung, Rosenau, das ist mein Verein, mein Ding, da gehe ich hin. Und dann aber trotzdem so einen unglaublich tollen Weg macht bis in die Bundesliga. Mein frühester Kontakt mit Augsburg ist gegen 60 in der zweiten Liga gewesen. Wir haben immer verloren, immer Allianz Arena, immer Simon Jentsch im Tor. Das ist das Früheste, was ich mit dem FCA verbinde. Wie ist denn aktuell die Stimmungslage bei euch in Augsburg? Ihr habt ja letztes Jahr eine Saison gehabt, die schon, glaube ich, vielversprechend angefangen hat mit der Verpflichtung von Sandro Wagner, dann aber auch sehr, sehr schnell sich der Wind gedreht hat und Sandro Wagner gar nicht funktioniert hat. Manuel Baum hat den Karren dann aus dem Dreck gefahren und zwar war auch irgendwie immer so, dass es hieß, Manuel Baum macht das bis zum Winter, Manuel Baum macht das bis zum Sommer, Manuel Baum macht das bis die nächste Krise kommt. Also ich glaube, man hat ihm da am Anfang gar nicht so viel Vertrauen geschenkt, aber die Saison ist ja wirklich ganz gut gewesen. Wie ist aktuell so die Stimmungslage?
Also ich würde sagen, die Stimmungslage per se ist so ruhig wie selten. Also gerade wenn man sich natürlich den Vergleich zur letzten Sommerpause sich anschaut. Im Endeffekt, ja, war, glaube ich, die wichtigste Neuverpflichtung im Endeffekt der Trainer, wenn du so willst, der ja jetzt, wenn du richtig hergeleitet hast, eigentlich öfter neu verpflichtet worden ist, vom Winter über den Sommer hinweg und jetzt eben länger bleibt. Es fühlt sich sehr ruhig an. Stand heute, also Mitte August, haben wir jetzt auch keinen Leistungsträger eigentlich verloren bisher. Es gibt natürlich viele Angebote, aber auch da sind die wichtigsten Aktien, glaube ich, langfristig gebunden. Das heißt, da hat man auch irgendwie das Heft des Handelns in der Hand. Und ansonsten die Baustellen, die Planstellen, die es irgendwie gibt im Kader, hat man frühzeitig angehen können. Es fühlt sich eigentlich fast ein bisschen zu ruhig an. Vorsichtiger Optimismus vielleicht. Ohne dass man jetzt direkt von Europa spricht oder dergleichen, aber auch angenehm nach diesem, muss man schon sagen, Wahnsinn letzten Sommer eigentlich.
Ja, was bei vielen, glaube ich, auch krass unterm Radar läuft, was mir in der Recherche zur Augsburg-Folge aufgefallen ist, das war ja die beste Saison mit Platz 9 seit über 10 Jahren. Und gerade auch Manuel Baum, wo man sagen muss, der hat den Punkteschnitt von Wagner von 0,83 auf 1,5 bei sich dann gehoben nach Spieltag 12. Bemisst man, glaube ich, gar nicht wirklich richtig, wie gut diese Trainerleistung eigentlich gewesen ist. Unabhängig davon, wie der FC Augsburg Fußball spielt, das kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber es wird auf jeden Fall zu Ergebnissen, die Punkte bringen. Aber ich glaube, da wird auf jeden Fall Manuel Baum ein bisschen Unrecht getan, weil man natürlich diese Schalke-Zeit kennt, wo man sagt, da hat gar nichts funktioniert. Bei Augsburg war er davor so ein bisschen ein Trainer von vielen, aber auch in vielen unterschiedlichen Funktionen. Und ich glaube, dass das schon irgendwie gerade ein Fit ist, der nicht nach den Sternen greift, aber einfach sehr harmonisch funktioniert und so ein bisschen das, was man bei Torup unbedingt noch mehr wollte, hat man jetzt gesehen, vielleicht geht's gerade nicht oder brauchen wir es nicht und ist mit Manuel Baum recht zufrieden, oder?
Ja, absolut. Also aus mehrerlei Hinsicht, ich glaube, wie du sagst, man tut dem Manuel Baum ein bisschen Unrecht. Ich glaube, er hat eine wahnsinnige Expertise und ist ja auch eigentlich, wer sich mit Fußball ein bisschen beschäftigt, gerade taktisch, super ausgebildet und auch hat wirklich sehr viel Know-how, das er da reinbringt. Hat ja auch viele Stationen, nicht zu Unrecht, war beim DFB, war auch bei RB Leipzig. Das ist ja kein Zufall. Man verbindet ihn natürlich immer sehr mit dieser Schalke-Zeit, wo er absolut gescheitert ist. Hatte da bestimmt auch vielleicht den falschen Ansatz, hat er, glaube ich, auch schon öfter gesagt, dass ihm da der Zugang auch zur Mannschaft so ein bisschen gefehlt hat. Es ist einfach ein super Fit. Ich glaube, gerade nach dieser Überfrachtung von Sandro Wagner Richtung Spieler und auch absolut dem Disconnect zur Fanszene, der sehr schnell sichtbar wurde, schon auch in der Sommerpause, aber auch erst nach den ersten Spielen schon, hat man jetzt wieder jemanden, der so ein bisschen das Bindeglied auch im Verein sein kann zwischen Spielern, den Vereinsebenen, aber auch Richtung Fans auf jeden Fall und hat ein hohes Standing nach wie vor und die Punkte geben ihm ja auch recht.
Ja, was ich dafür sehr plakativ finde, ist zum Beispiel letztes Jahr wurde ja auch sehr, sehr viel unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Wir kamen zum Beispiel letzten Sommer beim Augsburg-Trainingslager an und dann hieß es, ja nee, heute möchte Sandro Wagner gerne ohne Öffentlichkeit trainieren. Okay. Wir könnten nichts vom Training filmen. Ich habe jetzt gehört, dass dieses Jahr am Achensee wirklich alle Einheiten unter Baum öffentlich gewesen, was natürlich schon auch einfach ein bisschen mehr Fannähe und diese Bindegliedhaftigkeit suggeriert. Ich würde die vergangene Saison gerne noch in ein paar Fragen mit dir durcharbeiten und abschließen. Wie würdest du denn die Saison in einem Satz zusammenfassen?
Die letzte Saison kann man, glaube ich, relativ gut zusammenfassen mit einer Saison mit zwei Gesichtern, unter Wagner, wenn man so will, fast abgestiegen, wenn man es jetzt dramatisch darstellen will, und unter Baum bis an die Schwelle zu Europa geschafft dann.
Und gab es ein Highlight, ein Spieler, ein Spiel, irgendeine Aktion, die dir bildhaft in Erinnerung geblieben ist?
Ja, da ist jetzt unüberraschenderweise der 2:1-Sieg natürlich in München, wo man damals eben aus dieser Horror-Hinrunde nach Wagner eigentlich mit gar nichts gerechnet hat. Bayern zu der Zeit ungeschlagen, absolute Wahnsinns-Hinrunde gespielt. Man hat sich nicht ausmalen können, wie die da irgendwas holen können oder sollen. Und ja, es sollte anders kommen. Manuel Baum hat es, glaube ich, den Spielern mit Day to Remember eingetrichtert vor dem Spiel. Kann natürlich auf die Füße fallen, gerade wenn man vielleicht auch Sandro Wagner heißt, aber dann Manuel Baum eben nicht. Mhm. Ja, und man hat auch nicht unverdient da gewonnen entsprechend.
Gibt es auf der anderen Seite irgendwas, was dich als Fan sehr enttäuscht hat?
Ja, natürlich der komplette Start, die Kommunikation darum, warum man jetzt einen Wagner braucht, dieser Start, unterirdische Vorstellungen, teilweise komplett wahnsinnige Interviews, wo sich jeder fremd geschämt hat, und dann natürlich auch ein Pokal aus zu Hause gegen Bochum. Also das sind schon einige Dinge, die nicht gut gelaufen sind oder negativ in Erinnerung bleiben.
Ja, sehe ich nicht. Wir sind auf jeder Position gleich gut. Wir sind auf keiner Position schlechter. Das zum Beispiel wahrscheinlich, ja.
Naja. Zum Beispiel.
War auf jeden Fall Licht und Schatten letztes Jahr. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die man aus der vergangenen Saison auf jeden Fall mitnehmen muss für die kommende?
Ich glaube, ja, back to the roots. Struktur schlägt Spektakel habe ich mir ein bisschen aufgeschrieben. Ich glaube, dass ein Wagner eine Spielidee etablieren wollte, die ja offensichtlich oder scheinbar nicht zur Mannschaft passt oder zum Verein passt, oder einen Fußball spielen lassen wollte, den er vielleicht selbst nicht vermitteln konnte, weil man schon immer sehr viel mitbekommen hat, dass einfach die Spieler überfrachtet waren mit Informationen. Mhm. Es ist krachend gescheitert, und ein Baum kam dann eben mit sehr klaren Abläufen, hat das Team super schnell stabilisiert, und ich glaube, der Ausrichtung Keep It Simple kann man es ganz gut runterbrechen, und so haben sie dann auch gespielt. Bleibt mir natürlich direkt das erste Spiel unter Baum in Erinnerung.
War das Leverkusen?
Genau, zu Hause gegen Leverkusen, wo man wirklich das Gefühl hatte, irgendwie, dass diese Mannschaft so ein bisschen entfesselt, in Augsburger Sphäre entfesselt, gespielt hat, weil sie einfach diese mentale Belastung einfach nicht mehr hatten und super straight nach vorne gespielt haben und dann auch meines Wissens 2-0 oder 2-1 gewonnen haben.
Ich glaube auch auf jeden Fall, dass da zwei Tore für Augsburg gefallen sind. Zur Ehrenrettung von Sandro Wagner muss man, glaube ich, auch sagen, dass es ja ein ehrenhafter Ansatz ist, zu sagen, ich möchte mehr Fußball spielen, ich will höher verteidigen, ich will Bälle hoch gewinnen. Aber ich glaube auch, dass es gerade mit Mannschaften in dem Segment, auch wenn man jetzt auf Union und Lustrinelli schaut, sehr, sehr schwer sein kann, da einen anderen Fußball zu etablieren. Wenn er jetzt irgendwie in Hoffenheim oder in Leverkusen gelandet wäre, wäre es natürlich auch anders möglich gewesen. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass bei Augsburg einfach schwer ist, diesen nächsten Schritt zu machen ins sichere Mittelfeld und ins obere Drittel irgendwann in ein paar Jahren vielleicht mal. Ja. Aber ich glaube, vielleicht muss es ja auch gar nicht so schnell gehen.
Genau, ich glaube, dass das grundsätzlich möglich sein sollte, als etablierter Bundesligist, wo ich jetzt Augsburg dazu zählen würde. Das Thema ist halt, muss man das innerhalb von 2-3 Wochen in der Sommerpause übers Knie brechen und dann alles dem unterordnen? Bekanntermaßen hat es nicht funktioniert.
Ja, um den Bogen zu Kickbase zu spannen, gibt es einen Spieler, der letztes Jahr krass unterbewertet gewesen ist, oder was sind denn so die FCA-Gesichter der Kickbase-Saison 25-26 gewesen?
Wenn wir von hinten anfangen, ich glaube, ja, Finn Dahmen hat eine sehr solide Saison gespielt, war sehr sicher, war auch sehr wichtig oder ist nach wie vor sehr wichtig im Spielaufbau mit der Dreierkette. Ja, unterbewertet oder vielleicht überraschend, ein Anton Kade, der sich super eingebracht hat, von dem ich sehr viel halte, auch sehr viel Potenzial noch mitbringt. Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt unter dem Radar gespielt hat. Ja, ein Fellhauer, auch super wichtige Personalie, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. So würde ich mal ein bisschen den Bogen spannen.
Glaube ich auch. Ich würde auch schon sagen, dass das definitiv beides Durchstarter gewesen sind, von denen wir in der kommenden Saison auch den ein oder anderen grünen Balken erwarten dürfen. Um zur Saison 26-27 zu kommen, fangen wir einfach mal jetzt genau hier an, wo wir sind in diesem Sommer und gucken mal so ein bisschen auf die Vorbereitung. Augsburg hat jetzt 5 Testspiele gehabt, eins ist noch ausstehend gegen Leeds jetzt am kommenden Samstag. Dabei sind gewesen ein 5-0 gegen eine Schwaben-Auswahl, was auch immer das ist. Ich glaube, das ist irgendeine BFV All-Star-Truppe gewesen.
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Sascha Mölders diese Schwaben-Auswahl trainiert hat.
Ja, okay, stimmt. Da war ich dachte gerade schon, oh, der hat mitgezockt und sowas. Das wäre natürlich noch wilder gewesen. Aber eben jenes 5-0 gegen die Schwaben-Auswahl gab es als Auftakt in die Vorbereitung. Dann 1-1 gegen Saarbrücken. Ein 2-5 gegen Bournemouth, wo man sagen muss, Bournemouth ist eine Woche weiter gewesen in der Vorbereitung und ist Sechster in der Premier League geworden im Vorjahr. Also auch dieses 2-5 muss man da, glaube ich, einordnen. Dann gab es ein 15-0 gegen SC Schwarz im Trainingslager, wo es, glaube ich, auch eine ganz witzige Story gab, dass sie mindestens 8 Tore Differenz gebraucht haben, um diesen freien Tag am Folgetag zu bekommen.
Deswegen fliegen wahrscheinlich so schnell die 8 Tore.
Genau, genau. Ich habe auch gehört, dass es wohl am Anfang so ein bisschen Murren in der Mannschaft gab, weil man Schwarz als Regionalligist aus Österreich wohl einen Ticken stärker eingeschätzt hat. Am Ende des Tages war es dann doch sehr, sehr deutlich. Man hätte fast 16 Dinger gemacht und das doppelt so hoch aufgelegt. Und dann gab es eben noch die Saisoneröffnung, den Familientag, wie es, glaube ich, in Augsburg hieß, wo man zu Hause gegen Sassuolo 3-2 gewonnen hat. Serie A-Team, glaube ich, letztes Jahr 11. geworden in Italien. Die haben 2-0 geführt, also dementsprechend das Ding nochmal umzudrehen bei 30 Grad in Augsburg war, glaube ich, schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also man sollte ja die Testspiele oder die Vorrunde jetzt nie so wahnsinnig hoch bewerten. Ist natürlich auch immer sehr schwer. Was zieht man da raus, gerade wenn man jetzt nicht im Verein involviert ist, im Training involviert ist, logischerweise. Glaube aber schon, dass es per se in die richtige Richtung geht. Gibt mir auf jeden Fall ein besseres Gefühl wie die Vorbereitung letzte Saison, wo man von phasenweise einfach gesehen hat, dass man diese Konterabsicherung komplett vermissen lässt. Wurde dann immer ja damit erklärt, dass man eben in der Vorrunde ist oder in der Vorbereitung ist. Aber es hat sich dann auch weitergezogen in den Pflichtspielen. Entsprechend ja eigentlich auch hier relativ positiv gestimmt, aber immer natürlich sehr fraglich, was man natürlich aus so Testspielen rausziehen kann.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mit, gerade auch, weil natürlich die WM-Fahrer wie ein Rieder und wie ein Gregoritsch noch gefehlt haben. Deswegen muss man das, glaube ich, auch ein bisschen einordnen können. Und ich glaube, dass im letzten Test gegen Leeds dann schon eine Startelf spielen wird, die vielleicht näher an das, was in der Bundesliga passiert, rankommt. Zwischendurch ist ja auch noch dann zwischen Bundesliga-Start und dem Test gegen Leeds das Spiel gegen Cottbus, wo man sagen muss, Cottbus hat jetzt 3-1 gegen Hannover gewonnen. Cottbus ist euphorisiert, die spielen zu Hause. Das kann ein richtig ekliges Pokalspiel werden, um auf diese 5 besagten Testspiele zu gucken, habe ich mir nochmal die Torschützen rausgeschrieben und besonders 2 Jungs sind mir da aufgefallen, die ich vielleicht davor nicht so auf dem Schirm hatte. Einmal Castanaras, kenne ich noch vom VfB, ist mir aber beim FCA noch kein so beschriebenes Blatt gewesen. Und Ogundu, klar, der hat jetzt 3 Buden gegen Schwarz gemacht, Regionalligist, muss man einordnen können, aber auf jeden Fall bin ich hellhörig geworden, dass da jemand in Augsburg trifft, den ich noch nicht so richtig kenne.
Ja, den hat man letztes Jahr, ich glaube, zur Winterpause auch geholt, wenn ich nicht ganz falsch bin. Und hatte dann aber auch mit Verletzungen zu kämpfen. Dann hat man ja auch Gregoritsch geholt. Heißt, da war der Platz dann schon ein bisschen verkannt. Auch ein Ribeiro ist sehr schnell eingestiegen. Entsprechend kam der noch nicht so wirklich zum Zuge letzte Saison. Er ist sehr schnell, vielleicht vom Spielertyp her auch ein bisschen anders als die anderen beiden. Entsprechend muss man mal schauen. Von der Rangliste in der Stürmerposition würde ich ihn aber trotzdem hinter den beiden eigentlich einordnen. Aber wie gesagt, sehr schwer zu sagen, gerade wenn man sich jetzt die Rückrunde angeht, wo er noch wirklich anschaut, wo er noch nicht wirklich zum Zuge kam. Aber kann definitiv ein interessanter Spieler definitiv sein, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob es zu Beginn ein Stil ist, wie du schon gesagt hast, sehe ich auch nicht unbedingt krass viele Spielminuten, habe aber auch die Highlights gegen Sassuolo gesehen. Auch da hätte er auf jeden Fall eine Möglichkeit, am Ende noch eine Bude zu machen. Dementsprechend glaube ich, mit einem Auge sollte man ihn mal im Blick behalten, wenn aber auch nicht jetzt für richtig, richtig dicke Kickbase-Punkte. Castanaras, 3 Buden gemacht, gegen Schwarz getroffen, gegen die Schwaben-Auswahl doppelt getroffen. Ist das jemand, der relevant werden könnte oder eher jemand, wo man sagt, Augsburg muss den nochmal verleihen, weil in der Offensive eigentlich gerade zu viele andere Leute rumlaufen?
Ja, gute Frage. Gibt ja immer meistens so ein, zwei Personalien in der Vorbereitung bei jedem Verein, die so aus dem Nichts irgendwo ein bisschen da sind, auf einmal treffen und jeder denkt, okay, der muss ja in der Startelf spielen. Und denke auch, dass es nicht unrealistisch ist, dass er nochmal verliehen wird. Definitiv was gezeigt in der Vorbereitung, haben aber auch natürlich auch ein paar Leute gefehlt. Entsprechend, der Weg von Augsburg wird immer sein, Spieler aufzubauen und kann mir deswegen dann eine Laie auch gut vorstellen.
Laie ist ein gutes Thema. Wir schauen nämlich jetzt auf Zu- und Abgänge und gucken, was im Sommer passiert ist. Es ist nicht richtig viel gewesen, aber ich glaube, richtig viel hat man auch gar nicht gebraucht. Auf der Zugangsseite sind 3 klare Neuzugänge. Hennes Behrens, der gekommen ist, Sima Suso und Kelvin Brackelmann. Ribeiro und Gregoritsch hat man nach Laien fest verpflichtet. Auf der Abgangsseite sind es Janulis, der nach Paros Saloniki gegangen ist. Elias Saad ist weg. Kabadai ist weg. Oliver Sorg ist ausgeliehen an den SV Ried. Cedric Cesiger zieht zurück in die Schweiz. Henrik Kudusu nach Bielefeld. Maxi Bauer ebenso, Elvis Retschbitschei als Kickbase-Dauerbrenner ist weg, Chavez zurück in Hoffenheim und Gabi zurück in Braga. Wenn du auf die Balance aus Zu- und Abgängen schaust, ist, glaube ich, die Abgangsseite ticken stärker gewichtet, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass wenig klare Stammspieler den Verein verlassen haben und sich eigentlich mit Suso, mit Brackelmann und Behrens recht bedacht verstärkt wurde, oder?
Definitiv kann man das so sagen. Ich glaube, man hat sehr schnell eben die offenen Baustellen oder diese Planstellen eigentlich, die man hatte, eigentlich angegangen. Entsprechend ja die zwei Heimatrückkehrer, nenne ich es jetzt einfach mal, der Cesiger in die Schweiz zurück, Giannoulis eben links nach Griechenland zurück. Hat man sich mit Brackelmann aus Paderborn verstärkt, kann man eigentlich sagen, bringt ein super spannendes Profil mit. Passt, glaube ich, sehr gut in das Baumsystem als Linksverteidiger in der Dreierkette. Ist ein moderner Verteidiger, bringt Spritzigkeit mit, ist passstark entsprechend. Eigentlich würde ich schon fast sagen, ein Upgrade langfristig vielleicht zu Cesiger. Wird dann natürlich auch nochmal spannend, inwiefern da der Konkurrenzkampf mit Schlotterbeck, da stand ja auch nochmal so ein Abgang im Raum, wird sich jetzt auch wieder ein bisschen verschoben haben, dadurch, dass Cesiger weg ist. Wer sich da dann am Ende durchsetzt, sieht es noch nicht so ganz klar, dass Brackelmann 100% in der Startelf steht. Das würde ich mal nochmal so vielleicht 60-40 sehen Richtung Brackelmann. Aber super spannender Spieler und eben auf links, du hast es schon gesagt, Behrens ersetzt Giannoulis, auch da die Planstelle im Endeffekt geschlossen und das ist jemand, der bestimmt direkt auch starten wird. Muss man dann vielleicht auch sogar noch eine zweite Reihe dazu aufbauen, weil da sind wir ein bisschen dünn besetzt, auch natürlich generell die Außenverteidigerpositionen, behaupte ich.
Ja, ich glaube, rechts ist, glaube ich, ganz okay mit Fellauer und Wolf, aber links sehe ich auch, dass Mats Pedersen vielleicht langfristig nicht mehr der ideale Backup für Behrens ist.
Nee, definitiv nicht. War er, glaube ich, auch die letzten Jahre so oder so nicht. Auch ein Giannoulis ist oft ausgefallen. Die letzte Saison war auch ein wichtiger Bestandteil. Entsprechend erwarte ich mir dann relativ viel auch über Behrens, über die linke Seite. Entsprechend, wie gesagt, gut nachbesetzt. Es hängt natürlich sehr viel an den größeren Transfers, die noch so in der Luft hängen. Man kann jetzt aus jedem Mannschaftsteil nahezu jemanden rauspicken, da wo es größere Gerüchte gibt. Von einem Damen, der mal irgendwie bei Leipzig im Gespräch war, über die Kette Matsima natürlich heiß begehrt. Auch ein Banks hat Angebote in Kömür, in Claude Maurice. Klar, man wird sich wahrscheinlich nicht von allen trennen wollen und können. Aber da kann natürlich sehr viel noch in Bewegung kommen. Aber Stand jetzt, glaube ich, ist man sehr stabil aufgestellt.
Ist man auf alle Fälle. Ich möchte bei Brackelmann nochmal ganz kurz einhaken, weil man jetzt ja eigentlich 5 klare Innenverteidiger hat für 3 Positionen. Du hast einen Schotterbeck und einen Brackelmann. Du hast in der Mitte einen Rauveleo und einen Matsima. Du hast auf rechts einen Banks und auch einen Matsima kann es auf rechts spielen. Wenn du jetzt so gerade reinschaust, wer wären für dich die 3 bevorzugten in der Kette?
Also wenn alle bleiben, Ravelo natürlich gesetzt im Zentrum als Kapitän. Linke Seite würde ich mich Stand jetzt für Brackelmann entscheiden, bin ich aber nicht nah genug dran, um jetzt zu entscheiden, wer jetzt da die Nase vorn hat von den beiden. Glaube, dass Brackelmann ein bisschen mehr Upside einfach mitbringt. Und rechts ganz klar Matsima gesetzt, sollte da aber eben Transfer stattfinden, ist Banks auf jeden Fall jemand, der da sehr, sehr gut reinpasst und das Profil auch sehr gut ausfüllt, würde ich mal sagen.
Wen wir jetzt bei den Zugängen einmal leicht geskippt haben, ist Sima Suso, der ähnlich wie Keitel jemand ist, der recht viele Positionen spielen kann, kann Dreierkette rutschen, kann Sechser spielen. Ich glaube, auch Suso könnte man es mal zutrauen, die linke Schiene zu vertreten. Ja. Wie siehst du ihn? Ist das jemand, der sofort relevant werden kann oder jemand, der sich erstmal irgendwie in diesen Kader reinarbeiten muss und über Einwechselminuten kommt?
Ich denke definitiv über Einwechselminuten erstmal. Ich glaube jetzt nicht, dass er in der Startelf eingeplant ist. Kann mir sehr gut vorstellen, dass er eben hier und da mal eben aushilft, weil da ja sehr breit einsetzbar ist eben, im Defensivverbund. Kann mir auch auf der linken Schiene das eben gut vorstellen. Aber auch, glaube ich, im Zentrum hat er schon gespielt. Entsprechend wird er über die Einwechslungen kommen als Ergänzungsspieler. Und je nachdem, wie er es macht, auch bestimmt mehr zuzutrauen, würde ich mir direkt jetzt ins Kickbase-Team holen, eher nein.
Okay. Claude Maurice hat seinen Wechselwunsch hinterlegt. Matsima, haben wir schon gesagt, gab es dieses Crystal Palace-Gerücht und auch Angebote, die Augsburg nicht hoch genug gewesen sind. Bei Mert Kömür ebenso Angebote aus Hall, die dem FCA nicht hoch genug gewesen sind. Ich glaube, da hat man schon sehr hohe Meinungen von seinen eigenen Spielern. Wen von den drei siehst du am ehesten als Abgang?
Tatsächlich Matsima bringt einfach das größte mögliche Profil eigentlich mit, also der Parade-Innenverteidiger, wie man sich ihn wünscht, moderner Innenverteidiger, Franzose, ist super spritzig in den Aktionen, sehr aggressiv im Verteidigen, auch in den Tackles, sehr risikoreiches und hohes Verteidigen, ist super schnell, eigentlich wie gemalt für höheres Berufen. Ob das jetzt der ganz große Schritt jetzt wird, vielleicht nicht, vielleicht gibt es noch einen Zwischenschritt. Kann mir da aber auch sehr gut vorstellen, dass der in ein paar Jahren auf jeden Fall bei einem etablierten Champions-League-Verein unterkommt, definitiv.
Sollte einer der drei wirklich noch gehen, hat man beim FC Augsburg auf einmal wieder Millionen, die nicht unbedingt eingeplant gewesen sind. Würdest du dir als Fan dann noch einen großen Transfer erhoffen? Man kann ja auch noch irgendwie zusätzliches Budget freimachen, wenn ein Pepi weiter wechseln würde und man Weiterverkaufsgebühren einnimmt oder wenn ein Engels weiter wechseln würde, könnte man auch mal profitieren. Glaubst du, dann kommt noch mal jemand mit einem großen Namen oder ist der FCA so eigentlich set?
Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, in der Verteidigung ist man per se sehr gut aufgestellt. Wir haben es ja schon besprochen. Mhm. Innenverteidigerpositionen sind bestimmt nicht das Problem.
Aber einen maximalen Abgang müsste man vermutlich doch nochmal kompensieren, gell? Weil wenn du dann 5 und auf einmal 4 hast für 3 Positionen, brauchst du wahrscheinlich nochmal.
Vielleicht nochmal für die zweite Reihe. Ein Banks würde das auf jeden Fall spielen, dann behaupte ich. Der ja sich auch committed hat zum Verein, hatte auch, glaube ich, höhere Angebote, größere Angebote, glaube ich, von der Roma im Laufe des Jahres. Ja, ich glaube, grundsätzlich wird man nochmal Geld in die Hand nehmen müssen, gerade auch bei einem Abgang zum Beispiel von dem Claude Maurice, einfach dann in der Zentrale als Kreativposten. Ich glaube, man wird nicht nur mit einem Kömür und Kade, Ribeiro vielleicht auch noch da in diese Position reingehen. Wird man jetzt einen großen Namen holen? Vermutlich nicht. Das ist einfach nicht der Weg vom FCA und mittlerweile auch natürlich sehr schwer für solche Vereine, da große Namen einfach zu holen. Der Weg wird immer sein, Leute unter dem Radar zu holen, die zu entwickeln und nach ein paar Jahren teuer weiterzuverkaufen. Das ist im modernen Fußball, glaube ich, nicht anders möglich für einen Verein, der professionell aufgestellt ist. Und man sieht ja das in den letzten Jahren, dass genau das der Weg ist, warum man so wirtschaften kann, wie man wirtschaftet. Deswegen glaube ich nicht an den großen, an den ganz großen Wurf, großen Namen. Wenn man so Kategorie Rieder denkt, sowas kann ich mir dann schon vorstellen, wenn es nochmal ein größeres Millionenpaket da auftaucht.
Also ein in Anführungsstrichen gescheiterter Spieler von einem Top-Club.
Ja, vielleicht.
In einem guten Alter. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich glaube auch, dass man mit der Paul-Heinz-Akademie mittlerweile, wenn man schaut, dass ein Pecinovic jetzt für 25 nach Stuttgart geht, dass ein 10. über Paderborn nach Wolfsburg gegangen ist, auch echt einfach eine gute Ausbildung hat und da immer wieder neue Leute ranführt, wie auch einen Kömür, wie auch einen Banks. So, da hat man einfach auch ein gutes Fundament, holen, was du gerade eben schon gesagt hast, ist ein sehr gutes Stichwort. Du sollst mir nämlich sagen, wen ich unbedingt nächstes Jahr in mein Kickbase-Team holen soll. Es geht um die MVP-Prognose. Letztes Jahr ist Finn Dahmen als einziger Spieler oberhalb der 3000er-Marke gelandet, was ich ehrlicherweise für Platz 9 schon sehr schwach finde. Wenn man auf die Kickbase-Punkte schaut, sind sie auch nur 12. geworden, die Augsburger. Ist also kein besonders punktestarkes Team. Der Spielstil wirft nicht wirklich viel ab, nicht mal in der Defensive. Wenn wir auf die Top 10 Punkte aus der Vorsaison schauen, sind das nämlich Dahmen mit 3000, dann kommt erstmal 700 Punkte lang gar nichts, dann kommen Claude Maurice und Rieder mit 2-3, 2-2 und dann geht es weiter mit Fellhauer, Schlotterbeck und ab dann wird sogar die 2000er Grenze unterschritten und es geht weiter mit Janulis, Massengo, Kade, Banks und Cesiger. Wer sind denn so 2-3 Kandidaten, die die MVP-Krone in Augsburg unter sich ausmachen dürften?
Also ich glaube, man muss dazu sagen, dass der FCA selten ein solider Kickbase-Punkter war. Mhm. Vielleicht mal ein paar Ausreißer mit einem Demirovic, wenn es halt wirklich in Richtung Scorer geht. Aber an sich glaube ich, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, Fabian Rieder, bestimmt die spannendste Aktie, gerade auch mit der taktischen Geschichte dahinter. Mhm. Baum hat ihn ja da in der Rückrunde eben von der 10 zurück auf die 6 gezogen und da so ein bisschen eine neue Rolle für ihn definiert und ja, so ein bisschen der Taktgeber, Dreh- und Angelpunkt eigentlich so ein bisschen in der Zentrale geworden. Gerade dann eben als Konterpart so ein bisschen zu Massengo, der so ein bisschen der klassische Abräumer, der Sechser, die das Duo dann eben bildet und deswegen starke WM gespielt, fester Bestandteil der Schweizer Mannschaft, sind bis ins Viertelfinale gekommen. Entsprechend sehr spannende Aktie, würde ich sagen, nach wie vor. Und natürlich ein Matsima, wenn er bleibt. Ist ein bisschen underrated letztes Jahr gewesen, natürlich durch die Verletzung. Aber sehe ich als sehr soliden Punkt da.
Das heißt,
wenn man jetzt einen Torwart ausnimmt.
Genau, neben Finn Dahmen auf jeden Fall Rieder merken und auf jeden Fall ins Team holen, wenn die Möglichkeit besteht. Und Matsima, beziehungsweise den punktestärksten Innenverteidiger, der dann in einem Abgangsfall auch Rauveleo sein könnte, als Platzhirsch hinten, oder?
Ja, sind jetzt keine Hot Takes. Ich würde sogar sagen, bei einem Matsima-Abgang würde ich so ein bisschen auf Banks schielen. Mhm. Aber per se, ja, wie gesagt, keine Hot Takes, aber ich glaube.
Nee, aber MVP muss ja auch nicht hot sein. Also MVP muss ja einfach nur stimmig sein und viele Punkte holen. Ich habe gerade nebenher auch so ein bisschen durchgescrollt und dieser Rieder-Take gefällt mir schon ganz gut. Gerade auch die Position im Zentrum wird ihm, glaube ich, gut tun. Rückrundenpunkte sahen auch schon viel, viel besser aus. War auch ein Ding, wir briefen ja immer Spiele ein, die wir für die verschiedenen Kategorien haben wollen. Ich habe sofort gesagt, Claude Maurice muss es sein beim MVP. Mhm. Wurde aber von Bench so ein bisschen eingebremst. Der meinte, ey, warte mal, Tim Rieder. Tim Rieder, sag ich schon, Ex-Löwe. Fabi Rieder hat eine gute Runde gespielt. Fabi Rieder auf der 8. Fabi Rieder nimmt Standards. Also der könnte auf jeden Fall ein heißer Kandidat sein für den MVP-Titel. Und dementsprechend glaube ich auch, muss man ihn auf jeden Fall nennen. Was mich so stark bei Claude Maurice gehalten hat, waren diese, weiß nicht was, Fabelspieltage in der Rückrunde von Spieltag 17 bis 21 oder so, wo der halt mal 4 grüne Balken in Folge abgerissen hat und echt gut gewesen ist. Ich glaube, das kann schon auch was sein. Aber klar, mit der Spielweise ist es immer schwierig, da einen Offensivspieler so brutal rauszuheben.
Total. Claude Maurice ist bestimmt technisch der beste Spieler in Augsburg, würde ich mal behaupten. Er kann sehr viel in der Gegen-Eins-Situation auflösen, was in der Form in Augsburg fast keiner kann. Und da kommen auch diese, wie du sagst, Fabelspieltage irgendwo zustande, weil er eben auch einen guten Abschluss hat, ein paar Scorer gesammelt hat. Entsprechend ist er aber natürlich davon schon sehr abhängig, wie das Spiel läuft, wie gehen die Duelle aus, die Dribblings aus. Mhm. Das heißt, nicht immer unbedingt über die Rohpunkte, aber er sammelt auch natürlich gerne mal Scorer, mal eine Vorlage, hat einen guten Schuss. Aber ja, um nochmal auf Rieder zurückzukommen, ich glaube einfach, die Position ist sehr entscheidend, dass er eben da ein bisschen zurückgezogen wurde, kann mehr Bälle verteilen und hat einfach mehr Rohpunkte-Potenzial am Ende. Und das sieht man ja auch in den Punkten, wenn du dir anschaust, sobald du Richtung Rückrunde schaust, sind die Rohpunkte auch wesentlich höher, weil die Position einfach eine andere auch ist.
Ja, wenn wir auf die Marktwerte der Jungs, die du gerade als MVP-Kandidaten ins Rennen geschickt hast, schauen, würdest du sagen, die sind fair bewertet? Wir können ja mal hinten anfangen. Finn Dahmen kostet aktuell 15,5 Millionen. Man muss dazu sagen, dass die Kickbase-Marktwerte allgemein gerade sehr, sehr hoch sind, also verhältnismäßig höher als in den Jahren zuvor. 15,5 für einen Torwart, trotzdem happig, oder?
Muss man sich schon leisten können und wollen am Anfang. Würde ich nicht unbedingt drauf gehen, wenn man nicht das Budget jetzt noch am Anfang irgendwie übrig hat. Natürlich eine solide Wahl, würde aber natürlich immer auf einen günstigen Torwart am Anfang gehen, ehrlich gesagt.
Matsima und Rauvileo kosten gerade 10,3 und 10,4, sind wahrscheinlich auch die gesetztesten in der Kette hinten drin, wenn beide da bleiben, faire Preise?
Für Matsima würde ich sagen, ja, wenn er bleibt, No-Brainer, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie die Marktwertentwicklung genau ist, kommt er eben aus dieser Verletzung, sprich, ist vielleicht von den Punkten ein bisschen underrated, wenn man natürlich jetzt in die Vergangenheit schaut und sich davon ein bisschen leiten lässt. Und dann schwebt natürlich dieser Wechsel noch ein bisschen im Raum. Entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass da die Marktwertkurve noch nicht so anzieht. Wenn er natürlich bleiben sollte, finde ich für 10 Millionen eigentlich ein absoluter No-Brainer.
Claude Maurice und Rieder kosten also die technisch versiertesten Spieler in Augsburg gerade beide 12 Millionen. Kommt mir im ersten Moment sehr fair vor, wenn ich sehe, was andere Spieler gerade kosten. Kann man machen, oder?
Kann man machen, würde ich sagen, ja.
Overpay, ja, nein? Ohne Augsburg-Brille darf man da 1-2 Millionen drüber gehen oder eher nicht?
Ja, eine Million oder eine Zweier, eine Zwei würde ich noch maximal akzeptieren in der Richtung, je nachdem, wie aggressiv die Liga ist. Aber ich würde jetzt da nicht alles reinbuttern.
Ja.
Da ist mir die Upside zu wenig und wir sprechen immer noch von Augsburg am Ende.
Fabi Rieder hat im letzten Test gegen Sassuolo noch gefehlt. Für ihn neben Massengo hat Fellhauer gespielt. Fellhauer hat letztes Jahr alles gespielt. 33 Mal Startelf, 34 Spiele gemacht, hauptsächlich auf rechts, klar, aber eben auch mal über links gekommen, im Zentrum zum Einsatz gekommen. Das ist so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser, Allzweckwaffe von Wagner und Baum gewesen. Wirst du ihn auch wieder als Laubrenner Nummer 1 in Augsburg sehen und wer kann an seine Minuten annähernd rankommen?
Ja, das Schweizer Taschenmesser ist ein gutes Stichwort, weil so wurde, glaube ich, auch Konrad Leimer beim FC Bayern schon öfter mal genannt.
Und auf allen Positionen gleich gut besetzt.
So schließt sich der Kreis, hatte der Wagner doch recht. Spaß beiseite, ich halte tatsächlich sehr viel von Fellhauer. Mhm. Wie gesagt, ist so ein bisschen für mich der Konrad Leimer des FCA, sehr vielseitig, läuft ein bisschen unter dem Radar, ist natürlich jetzt keiner, sage ich jetzt mal, spielerisch fürs Auge, bringt aber immer 100% eben mit. Wie gesagt, nichts für die Galerie, aber für die Mannschaft halt super wichtig. Und auch was die Konstanz angeht, er ist super flexibel einsetzbar. Du hast es gesagt, rechte Schiene, linke Schiene, Zentrumspieler. Man wusste eigentlich, wo er gekommen ist, gar nicht, dass der auch außen spielen kann. Ist für Kickbase jetzt bestimmt kein Spieler, der dir die Saison gewinnt. Aber wenn wir jetzt von Dauerbrenner sprechen, mit, sagen wir mal, einem hohen Floor, Zweiter bei den Punkten und Minuten, hast du, glaube ich, gesagt.
Oder? Punkten nicht Zweiter. Also Punkte waren 2200, aber ist dann auch einer von 5 Spielern, die 2000er Marke aufgeknackt haben, zählt also auf jeden Fall über seine Konstanz zu den besseren Kickbase-Punkten.
Genau, also Dauerbrenner würde ich sagen, definitiv, klar, wenn man den Torwart ausnimmt und punktemäßig, aber trotzdem ausbaufähig natürlich.
Ja, solid
aufgrund
halt,
aufgrund der Spielweise, aufgrund der Position, wo er natürlich auch bekleidet.
Wäre auf jeden Fall einer, mit dem ich 34 Spieltage lang kein Kopfzerbrechen habe, wenn ich ihn in mein Team reinhole.
Kein Kopfzerbrechen, aber wahrscheinlich auch keine Party.
Ja, das auch nicht. Ja, hast wahrscheinlich recht. Wenn ihr alle Top-10-Minuten-Sammler der Vorsaison sehen wollt, könnt ihr das in der App einsehen, im FC Augsburg-Team-Artikel. Der ist auch hier unter der Podcast-Folge verlinkt. Wir gehen einen Bereich weiter, Andi, und gucken mal auf die Hidden Gems. Letztes Jahr hast du schon gesagt, waren das für dich eben jener Fellhauer und Anton Kade. Sind das auch wieder die beiden Spieler, von denen du vielleicht den nächsten Schritt und noch mal mehr Punkte erwartest? Oder sagst du, es gibt auch andere Spieler, die in Augsburg sich weiterentwickeln könnten und interessante Kickbase-Spieler werden?
Ja, definitiv. Also ein Kade hat, glaube ich, schon sehr überrascht, wobei ich auch sagen muss, da könnte die Breakout-Saison tatsächlich diese Saison auch erst passieren oder stattfinden. Auch der ist sehr flexibel einsetzbar, bringt eine absolute Spritzigkeit auch mit, super gute Tiefenläufe, ist eigentlich auch immer anspielbar, hat dann auch teilweise eine Stürmerposition bekleidet, die eigentlich super funktioniert hat. Entsprechend super spannender Spieler, auch noch sehr Entwicklungsmöglichkeiten da und würde ich auf dem Radar behalten, super interessant. Ein Fellhauer ist insofern interessant, dass er sehr viele Minuten sammelt, punktemäßig wahrscheinlich nicht. Wen ich nach wie vor auch immer noch auf dem Schirm habe, ist eher ein Banks, habe ich noch schon angesprochen, gerade bei einem Matsima-Abgang halte ich sehr viel von ihm, bringt auch alles mit, was ein moderner Innenverteidiger mitbringen muss. Auch ein Eigengewächs, den man hochgezogen hat, kann man stolz sein. Und natürlich unser Kollege Kömür, sollte er bleiben. Auch da ist natürlich noch Luft nach oben. Vielleicht gibt es da dieses Jahr den Breakout. Mal schauen. Aber ansonsten glaube ich, gibt es hier und da mal ein paar Positionen, die interessant sind, aber jetzt nicht irgendwie so das große Hidden Gem. Wen ich vielleicht noch mit reinwerfen würde und der bestimmt auch die ersten Minuten sammeln wird, man hat es jetzt, glaube ich, der war auch mit dem Trainingslager dabei, ein Tim Schnitzer, sehr interessanter Spieler.
Den wir noch gar nicht in der App haben, Fantasy Center, was los?
Ja, gute Frage, müssen wir mal anrufen, was da los ist. Da kann ich mir auch vorstellen, dass er die ersten Minuten sammelt, rangeführt wird, eben an die erste Mannschaft, um so ein bisschen den Weg aus der Jugend zu gehen, den jetzt Kümmel gegangen ist, der Banks gegangen ist, um diesen Weg auch weiterzuführen. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial noch da in der Richtung. Entsprechend kann man auch mal ein Auge drauf werfen. Wird der jetzt durchstarten, die Saison? Eher nein.
Kade finde ich einen geilen Call, gerade auch, weil er an drei letzten vier Spieltagen grünen Balken eingefahren. Ich glaube, mit ganz gut Rückenwind aus der Saison 25-26 kommt. Der wird natürlich Scorer brauchen, um richtig, richtig gut zu punkten. Aber ich glaube, da wird es ab und zu so Breakout-Spieltage geben, wo mal ein Tor und Assist dabei sind und wo es richtig Spaß macht, ihn aufgestellt zu haben. Trotzdem bin ich aber mit dem Schnitt und mit einem Offensivspieler von Augsburg immer so ein bisschen grundskeptisch, auch wenn ich glaube, dass er echt viele Minuten machen wird. Wer mir als Take so ein bisschen immer wieder vorgehalten wird, ist Mert Kömür, wo ich sage, nee, reicht mir. Also ich glaube, seit 3 Jahren höre ich Mert Kömür. Und das ist ein geiler Zocker. Ja. Aber dafür, dass man den sich wirklich bei Kickbase holt, bekommt er für meinen Geschmack einfach zu wenig Minuten und hat zu viel Konkurrenz da vorne auf diesen beiden schwimmenden Zehnerpositionen. Hat ja auch schon Sechser gespielt für Manuel Baum. Aber ich glaube, einfach minutentechnisch wird es schwer, wenn er dann überhaupt da bleibt. Und deswegen ist Mert Kömür für mich nicht unbedingt jemand. Wenn ich noch mit reinschmeißen wollen würde, wo man auch sagen muss, ja, wie hidden ist er noch und wie jammig kommt er daher. Aber Hennes Behrens wird schon, glaube ich, richtig viel Minuten sammeln als einziger richtig, richtig klarer Linksverteidiger und hat in Heidenheim schon gezeigt, dass er einen 60er, 70er Schnitt spielen kann. Wenn man sagt, Augsburg ist das bessere Team, kann man vielleicht nochmal 10 Punkte im Schnitt oben draufschlagen. Und ich glaube, dafür ist er gerade für 6 bis 7 Millionen noch ein richtiger Stil.
Absolut. Kann man sich auf jeden Fall einpacken. Ich glaube, der kann auch sehr viel über Scorer kommen, gerade über die linke Seite dann eben entsprechend was vorbereiten. Hat, glaube ich, auch in der Vorbereitung schon ein paar Vorlagen geliefert. Können wir die Brücke wieder zu Philipp Max schlagen. Vielleicht der neue Philipp Max in Augsburg.
Vielleicht, wir werden sehen. Bei Banks muss ich sagen, finde ich einen guten Call, kostet gerade 6,7 Millionen. Und da wird sich, denke ich, früh zeigen, ob das Jahr ist, in dem man Banks mehr Spielzeit geben will. Wenn das so ist, dann drauf. Dann ist ein Augsburg-IV, der einfach gegen den Ball gute Rohpunkte machen kann und nicht so viel kostet. Sehe ich auf alle Fälle. Wenn wir nur auf die Neuzugänge schauen, wo es ja im Wesentlichen jetzt 3 Stück gegeben hat, die relevant sind, wen siehst du da als besonders punkteaffinen Spieler?
Ja, Behrens haben wir schon angesprochen. Brackelmann ist mir ein bisschen zu eindeutig aktuell so vor Schlotterbeck. Ich glaube, das ist noch gar nicht so 100% gesetzt. Deswegen Behrens hat auf seiner Position einfach naturgemäß wenig Konkurrenz und sehe ich die größte Upside, beziehungsweise auch gerade, wenn du den Preis mit einbringst, wovon ich auch sehr viel halte, wenn wir den jetzt als Neuzugang mit reinnehmen wollen, ist ein Ribeiro. Der technisch echt super ausgebildet ist, kommt von Sporting aus der Jugend, hat, glaube ich, auch die ganzen U-Nationalmannschaften in Portugal durchlaufen. Super interessanter Spieler, vielleicht auch noch ein bisschen unterm Radar und ist so ein bisschen so die technischere Variante vorne, kann auch so ein bisschen der Satellit um Gregoritsch rum sein oder eben als Stürmer, wenn er spielt. Da ist so ein bisschen die Frage, in welches System natürlich man reingehen wird auf die ersten Spiele.
Okay, wir haben jetzt die allermeisten Augsburg-Spieler, die vor allem Kickbase-Relevanz haben dürften, einmal durchgesprochen. Wenn wir jetzt Richtung Ende der Vorbereitung auf eure Mannschaft schauen, werdet ihr vermutlich weiterhin im 3-4-3 agieren, werdet ihr vermutlich weiterhin mit derselben Achse spielen. Wen siehst du als absolute Achsenspieler in Augsburg, die gesetzt sein müssen in dieser Elf?
Ja, gesetzt sein müssen. Ein Raulo wird gesetzt sein, auch gerade in der Spieleröffnung sehr wichtig, gerade mit Diagonalbällen, der Spieleröffnung nach außen. Natürlich ein Rieder in der Kombination mit einem Massengo, die haben sich richtig gut eingespielt. Auch Massengo ist super gut angekommen in Augsburg, ist eigentlich ein spielstarker Sechser, ist auch ein bisschen unter dem Radar, vielleicht auch nichts für Kickbase-Punkte, würde ich mal sagen, aber er ist einfach spielstark und bringt eben diese defensive Komponente mit rein und dann nach vorne hin, wenn Claude Maurice bleibt, einfach als Kreativfaktor. Das würde ich schon so als die wichtigste Achse sehen. Und dann eben wir haben den schon oft angesprochen, so ein bisschen die die Defensivkomponente neben Robelo natürlich noch Matsima, die junge Frische, so ein bisschen die Absicherung. Und vorne schauen wir mal, ob der Zielspieler Gregoric sein wird. Ich glaube, man wird da sehr variabel unterwegs sein, so war man ja auch in der Rückrunde. Also war nicht festgesetzt, ein Gregoric kam auch gern mal rein oder ist nur eine Halbzeit gespielt. Man ist einfach variabler aufgestellt vorne und das war auch so ein bisschen das Manko die letzten Jahre, dass man eigentlich von den Stürmertypen her
immer den gleichen hatte, immer
einen
Finn Bogason, immer einen Gregoric.
Ja, und auch dann eben die letzten Jahre mit einem Esende hatte man und Moni, hatte man sehr viele Stürmertypen drin, die grundsätzlich halt einfach gleich funktionieren über Flanken, hatte aber eigentlich die Außenspieler dafür nicht oder zu langsame Außenspieler. Mhm. Entsprechend hat es nicht so gut funktioniert. Entsprechend haben sich auch die Scorer ein bisschen breiter verteilt. Das wird sich zeigen, wie das Spielsystem oder wie variabel man dann eben entsprechend auch auftritt.
Ja, wenn wir gemeinsam einmal auf die aktuelle Startelf-Prognose unseres Fantasy-Centers vor dem ersten Spieltag gegen Schalke schauen, sehen wir im Tor ganz, ganz klar Finn Dahmen, dann im 3-4-3 davor Matsima, Rauveleo und Brackelmann, in der Viererkette im Mittelfeld Fellhauer, Massengo, Rieder und Behrens und vorne drin Kade, Gregoric und Claude Maurice. Würdest du mit der Prognose aktuell so mitgehen oder gibt es Positionen, wo du sagst, müsste man eventuell nochmal was drehen?
Also ja, System haben wir ja schon besprochen oder hast du ja schon angesprochen. 3-4-2-1 würde ich sagen, ist so die klassische Ausrichtung, eben mit den beiden Schienenspielern, die eben diese Breite geben und eben sehr hochschieben. Im Zentrum angesprochen, Doppel-6 ist für mich gesetzt mit einem Massengo und einem Rieder. Da gibt es natürlich auch noch einen Jakic, der irgendwo rumschwirrt, wo man auch nicht genau weiß, was mit dem ist, ob der noch vielleicht auch in die Heimat zurückwechselt. Und dann wird es natürlich spannend, wer macht den Spielgestalter? Definitiv wahrscheinlich, wenn er bleibt, Claude Maurice unverzichtbar. Wie ist die Rolle von Kömür? Und dann je nach Gegner, geht man mit dem Zielspieler dann Gregoric oder ein bisschen die dynamischere Variante mit Ribeiro oder eine Kade eben dann, ja.
Drei Spieler hier, Matsima, Brackelmann und Gregoric, sind mit gelben Fragezeichen geflaggt. Sind das auch für dich die umkämpftesten Positionen, IV und Stürmer? Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, mal gucken, ob da eventuell jemand anders startet?
Das war Brackelmann.
Brackelmann, Matsima und Gregoric. Also Brackelmann, Schotterbeck, ja. Matsima, Banks und Gregoric, Ribeiro.
Also wenn Matsima bleibt, gibt es da definitiv kein Fragezeichen, meiner Meinung nach, absolut gesetzt. Ein Brackelmann würde ich schon sagen, da gibt es ein Fragezeichen per se, auch wenn ich ihn leicht vorne sehe. Und ein Gregoric hängt sehr von der Systemfrage ab, also welchen Stürmertyp will man gegen welchen Gegner einsetzen.
Ich glaube, gerade auf Schalke geschaut, wenn du dann siehst, dass da ein Kurucay und ein Kartic dir Bälle noch und euch herausschädeln, ist vielleicht auch ein starker, großer Stürmer wie Gregoric von Vorteil, der ja auch Ex-Schalker ist. Also Janis Lieblingsargument immer, Ex-Club, da geht was. Also vielleicht ist das da auch irgendwann,
kann ich mir sehr gut vorstellen,
in den nächsten Tagen gegen, und Wochen grüner Haken, aber
let's see. Gegen Schalke kann ich mir sehr gut vorstellen und dann hast du ja eben diese Option noch umzustellen, sollte es nicht funktionieren, eben dann mit der spielerischen Variante Ribeiro oder eben auch einen Kade vorzuziehen. Deswegen, wie gesagt, man ist ein bisschen flexibler aufgestellt, würde aber Stand jetzt auch eher Richtung Gregoric tendieren, gerade wenn wir uns den Gegner Schalke da anschauen.
Yes. Wenn wir langsam zum Ende kommen, gibt es denn einen Gewinner der Vorbereitung, der in die Elf reinstechen könnte oder erster Einwechsler sein kann, wo wir jetzt sagen, die hat man vielleicht gerade noch nicht so auf dem Schirm gehabt und könnte mehr Minuten sammeln als im Vorjahr?
Würde ich wahrscheinlich gar niemanden so herausheben, dadurch, dass die Mannschaft ja Stand jetzt noch sehr stark beisammen geblieben ist. Erster Einwechsler, der Suso, glaube ich, könnte jemand sein, der bestimmt hier und da nochmal Akzente setzen soll und kann. Ein Schnitzer vielleicht long-term, da wo wir bestimmt die ersten Minuten sehen werden. Aber ansonsten, glaube ich, hat man jetzt nicht noch jemand irgendwie unterm Radar, der jetzt aus dem Nichts irgendwie eine Halbzeit bekommt.
Okay, kurz und bündig, wer sind deine Top 3 Kaufempfehlungen bei Augsburg dieses Jahr?
Kurz und bündig würde ich sagen, Rieder haben wir schon angesprochen, Matsima, wenn er bleibt und als No-Brainer ein Behrens definitiv.
Und auf der anderen Seite, von welchen drei Spielern würdest du die Finger lassen?
Claude Maurice ein bisschen tricky vielleicht. Was passiert mit ihm? Vielleicht wechselt er. Ein Kömür vielleicht mit Abzügen, auch da weiß man nicht. Wo geht's hin? War ja auch mal Dortmund im Gespräch. Könnte natürlich da auch nochmal dann interessant sein, Richtung Marktwert. Und auch ein Gregoritsch könnte natürlich insofern eine Trap sein, wenn er halt dann nicht startet.
Mhm. Als Entscheidungshilfe für viele Kickbase-Manager da draußen gibt es ja auf dem Platz und Richtung Stammrollen noch einige Duelle. Aber man stellt sich auch immer wieder die Frage, wer holt am Ende wirklich mehr Punkte? Ich habe dir hier einmal 5 Duelle zusammengeschrieben, wo du einfach nur einen Take abgeben sollst, wer in der Saison mehr Kickbase-Punkte sammelt. Nummer 1, linker IV, Brackelmann oder Schlotterbeck, wer macht mehr Kickbase-Punkte?
Gehe ich jetzt mal mit Brackelmann.
Okay. Behrens oder Fellhauer, rechte oder linke Schiene, wer macht mehr Kickbase-Punkte?
Würde ich tatsächlich mit Behrens gehen, weil ich da ein bisschen mehr Upside Richtung Scorer einfach sehe.
Finde ich einen geilen Take. Ist ja also fast schon hot, wenn man weiß, dass Fellhauer auf jeden Fall Richtung 30 Spiele plus kommt. Gregoritsch oder Ribeiro, wer macht mehr Punkte im Sturm?
Boah, schwierig zu sagen. Könnte mir da wirklich auch einen Breakout von Ribeiro vorstellen. Kommt natürlich darauf an, wie oft Gregoritsch dann wirklich spielt und wie konsistent er natürlich auch scored.
Claude Maurice oder Rieder, die beiden Rollen der Spielgestaltenden. Wer macht mehr Punkte?
Ja, habe ihn oft angesprochen heute. Gehe ich mit Rieder, Konstanz, Schlüsselrolle, bleibt definitiv Rieder.
Bench, hast du gehört, besseren MVP-Call gehabt. Und letztes Duell, Anton Kade oder Mert Köme, wer macht mehr Punkte?
Gehe ich auf Kade, auch da Breakout-Season vielleicht und auch da ein bisschen mehr Upside noch dabei.
Auf den ersten Spieltag geschaut. Schalke kommt zu euch, die sind back in Bundesliga, haben richtig, richtig Bock. Wie schätzt du diesen ersten Spieltag ein? Augsburg natürlich mit leichter Upside. Leichter Upside muss man sagen, weil es natürlich schon einfach ein heißes Spiel werden kann. Glaubst du, das ist ein Spieltag, wo Augsburg die ersten 3 Punkte holt? Und wenn ja, wie Kickbase-relevant sind an diesem Spieltag Augsburg-Spieler?
Ja, super erstes Matchup, würde ich sagen, aus Fanperspektive. Kann man sich eigentlich schöner wünschen.
Ende die beiden größten Anfang, Fanlager Thema, Deutschlands.
Genau, treffen endlich aufeinander. An einem Sonntagnachmittag gegen Schalke ist doch wunderbar. Natürlich gleich mal eine Trap für den Verein so ein bisschen, wenn du das nicht gewinnst. Das Auftaktprogramm ist nicht so easy. Glaube aber trotzdem, dass es wird ein heißes Spiel. Du hast es schon gesagt, es wird ein enges Spiel. Hoffe und denke, dass man vielleicht einen knappen Sieg holt, kann mir aber auch so ein 2-2 vorstellen. Ich glaube nicht, dass es so eine 0-0-Schlacht wird, sondern stelle mir schon ein paar Tore vor bin eigentlich relativ positiv gestimmt, aber natürlich auch nicht das einfachste Auftaktprogramm.
Und ich muss auch sagen, Auftaktprogramm ist ein guter Call, wenn man schaut, die ersten 6 Spieltage bis zur Länderspielpause sind halt Schalke, Frankfurt, Leverkusen, Bremen, Bayern und Elversberg. Also hast du eine unangenehme Mischung zwischen Mannschaften, wo du eigentlich nicht viel holen kannst. Also Frankfurt, Leverkusen, Bayern darfst du nicht mit mehr als irgendwie 1 bis maximal 3 Punkten rechnen. Ja. Aber auch Mannschaften als Aufsteiger wie Elversberg und Schalke, wo du eigentlich sagst, hey, fuck man, wir müssen fast drei Punkte holen. Weil sonst hängst du auch so tief wieder unten drin wie letztes Jahr und hast einen richtig unangenehmen Start gehabt. Also ich finde auch, Auftaktprogramm ist schwierig. Und da dürfte man schon dann vermutlich sagen, boah, lass mal Offensive erstmal raus und geh auf die soliden Punkte in der Defensive. Wenn man nicht sagt, dass, wie gesagt, jetzt gegen Schalke Tore fallen und man sagt, einen Spieltag hau ich mit dem Stürmer vorne rein und guck mal, was passiert.
Genau, absolut, sehe ich genauso. Und man muss natürlich auch mit einrechnen, Augsburg startet eigentlich historisch schlecht immer. Also habe ich noch nie anders erlebt eigentlich. Vielleicht letzte Saison mit diesem Ausreißer. Ausgang ist bekannt. Aber trotzdem, ja, sind jetzt keine Must-Haves direkt in den ersten Spieltagen, die Augsburger.
Yes. Dann mal angenommen, Augsburg steht nach 6 Spieltagen auf Rang 16, wie immer schlecht gestartet. Wo stehen die Augsburger nach Spieltag 34? Was ist ein realistisches Saisonziel, was man sich setzen kann?
Ich glaube, ein realistisches Szenario ist einfach, man schielt Richtung einstelligen Tabellenplatz. Alles über Platz 10 würde ich eigentlich unterschreiben, wäre ein realistisches Szenario, hoffe und denke aber auch nicht, Stand jetzt, wenn der Kader so zusammenbleibt, wie er jetzt ist, dass man da massiv unten reinrutschen sollte. Gibt ja dann 2 vielleicht mehr offensichtlichere Absteiger, die jetzt mal gehandelt werden.
Das auf alle Fälle.
Und in der Riege, dann sollte man eigentlich schon so einen Platz 10, sag ich mal, anvisieren wenigstens.
Ich glaube, es kommt auch mittlerweile keiner mehr bis auf Tusche, der Augsburg bei uns auf Platz 16 getippt hat, auf die Idee, Augsburg da ganz unten rein zu tippen, weil es schon einfach irgendwie mittlerweile etablierter Bundesligist ist. Ich glaube, Manuel Baum, muss ich jetzt auch lügen, ob das im Interview gesagt hat, aber so 40-Punkte-Marke, ja, dann obere Tabellenhälfte, dann Europa, so, also immer schön Step für Step gucken, wie man reinkommt, gucken, was man eben sammelt und was am Ende dann irgendwie nach der Hinrunde und Mitte der Rückrunde noch möglich ist.
Definitiv, und sollte man wieder erwartend mal eine gute Hinrunde spielen, könnte man ja auch hinten raus vielleicht nochmal ein bisschen nach oben schielen. Ob das dann klappt am Ende, let's see, aber es sollte natürlich der Anspruch sein, und ich glaube, insofern hat sich der Verein auch entwickelt, dass man diesen Anspruch hat. Vielleicht wollte man letzten Sommer diesen Schritt zu früh gehen oder zu aggressiv gehen, aber per se muss der Anspruch eines FC Augsburg sein, langfristig, mittelfristig unter die Top 10 und dann vielleicht auch Top 7.
Augsburg Top international, 8. So.
So weit will ich nicht gehen.
Nein, auf keinen Fall. Ja. Als abschließende Frage, bevor wir noch ein letztes Spielchen haben, Andi, gibt es Themen rund um Augsburg, die in der Öffentlichkeit zu kurz kommen? Willst du noch irgendwas vom FCA loswerden, wo du sagst, ey, darauf schauen Leute zu wenig?
Ich glaube halt, dass Augsburg oder die Story von Augsburg generell vielleicht ab und zu ein bisschen zu kurz kommt oder vielleicht nicht so gewertschätzt wird. Es ist ein Traditionsverein am Ende, der vielleicht nicht so viele Erfolge hatte, aber trotzdem diesen Weg. Und wenn man sich das wirklich anschaut, und ich bin ihn ja mitgegangen, kommen wir wieder zum Anfang zurück, die letzten 20 Jahre. Ich glaube schon, dass da sehr viel entstanden ist, auch strukturell sehr viel entstanden ist, wenn man davon ausgeht, und so war es ja vor 20 Jahren, dass man tot war als Verein, sportlich, strukturell, finanziell, hat man, glaube ich, sich schon sehr, sehr viel aufgebaut und ist in jeder Kategorie gewachsen. Ich glaube, man macht einen guten Job mittlerweile, was die Selbstvermarktung angeht, Marketing etc. Kann man jetzt halten davon, was man will, aber ich glaube, da geht man einen sehr guten Weg.
Die Römerstadt.
Ja, wie gesagt, kann man halten.
Von sieht ja cool aus.
Aber also, es ist am Ende ist es sehr, es ist halt eine Professionalisierung. Mhm. Und ich glaube, da werden einige Vereine auch in Europa froh, wenn sie nur ansatzweise dieses Level irgendwie erreichen würde. Und auch eben von der Professionalisierung. Es gab keinen Jugendbereich früher. Ja? Mhm. Also das hat man alles aufgebaut, dass man überhaupt Spieler hochziehen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Man hat auch natürlich eine Fanszene, muss man sich vorstellen, aufgebaut. Vor 20 Jahren, wie gesagt, 200 Verrückte irgendwie da im Stadion. Und jetzt sprechen wir davon, dass wir eigentlich im Heimbereich zu 99% ausverkauft sind und eigentlich eine stabile Fanszene haben. Nicht nur stabil, ich glaube, einfach von den Zuschauerzahlen, sondern auch einfach von den Werten her. Eine sehr junge Fanszene, die für die richtigen Dinge auch irgendwie einsteht und einem da auch ein gutes Gefühl gibt. Deswegen, ich kann es nur jedem empfehlen, und jedem, den ich mal mitgenommen habe nach Augsburg, war eigentlich auch positiv überrascht und hatte eine sehr gute Zeit. Also kommt's mal vorbei.
Ja, war überragend. Also ich war bisher einmal da, Union gegen Augsburg, 1-1, Claude Maurice eine Bude gemacht, also à la Bonheur, da hat man sich auf jeden Fall gefreut. Und wie du schon gesagt hast, ich finde auch Augsburg über 10, 15, deine 20 Jahre sehr, sehr gesund gewachsen. Ich glaube, in einer Riege mit Mainz, mit Freiburg, mit Union, die gerade so ein bisschen dasselbe durchmachen in der Entwicklung des Vereins, wo sich, glaube ich, viele Clubs wie meine Löwen, wie Lautern, wie einfach Traditionsmannschaften, die schon lange unten drin hängen, Scheibe von abschneiden können. Und damit ist, denke ich, alles gesagt. Wir gehen in ein letztes kleines Spielchen rein. Es gibt nämlich noch Saisonprognosen und Thesen von mir, die du mit Prozentwahrscheinlichkeiten versehen musst, um ein kleines Gefühl und einen Ausblick auf die Spielzeit 26-27 zu geben. These Nummer 1. Manuel Baum bleibt die ganze Saison Trainer des FC Augsburg.
Also sollte es jetzt nicht einen absolut katastrophalen Start mit einer absolut katastrophalen Hinrunde geben, gehe ich eigentlich davon aus, 85-90% sollte der die Saison durchziehen.
Ein Spieler des FCA sammelt mindestens 15 Scorer. Zum Vergleich, die beiden Topscorer letztes Jahr, Rieder und Claude Maurice, haben 9 Stück gesammelt. Da müsste also jemand richtig anschieben. Aber Gregoritsch, der im Winter gekommen ist, hat auch 8 gemacht. Also hochgerechnet schon möglich.
Sehe ich nicht. Da ist einfach dieser outstanding Stürmertyp nicht da. Traue ich auch einem Gregoritsch leider nicht mehr zu, dass er 15 plus Scorer sammelt. Also würde ich mal mit so 20-30% reingehen.
Jürgen Klopp beruft einen Augsburg-Spieler in die Nationalmannschaft. Und auch dazu mein Edit, Kömür und Kade sollen wohl auf der 57er-Liste von ihm stehen, die so ominös vor ein paar Wochen angeteased wurde.
Ja, du sagst es genau richtig, diese ominöse, berühmte 55er-Liste. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand auf dieser Liste ist. Ein Damen finde ich jetzt nicht ganz abwegig, wurde ja letzte Saison auch mal berufen. Den kann ich mir definitiv vorstellen. Jetzt, wo uns Neuer wahrscheinlich nicht mehr beglücken wird, let's see. Spaß beiseite, aber ja, ein Kömür, ein Damen vielleicht. Also ich gehe mal mit so defensiven 15%.
Einstelliger Tabellenplatz für die Römerstadt.
Ja, würde mir wünschen, dass wir das hinbekommen. Ich glaube, die Vorzeichen sind dieses Jahr ganz gut. Gehe ich mal mit 40-50%.
Und letzte These, Baum Masterclass. Der FCA schlägt mindestens einen Champions-League-Teilnehmer. Die vier sind Bayern, Dortmund, Leipzig und der VfB.
Ja, da würde ich einfach mal mit dem Hot-Take reingehen und sagen, wir schlagen mindestens zwei.
Oh,
ja, ich glaube, wir haben uns selten schwer getan gegen die ganz Großen, eigentlich immer gut ausgeschaut, gerade zu Hause. Ich glaube, es ist sehr unangenehm, in Augsburg zu spielen, auch als FC Bayern. Entsprechend, ja, ich sag, wir verdoppeln es.
Alles klar, nehmen wir genauso mit und gehen dann natürlich auch mit 100%, oder? Also auf jeden Fall werden in diesen 8 Spielen zweimal die Mannschaften schlagen.
Wem das auf die Füße fällt.
Alles klar. Wir schauen mal, was wir auch schauen. Wir fahren jetzt gemeinsam nach Augsburg zum öffentlichen Training. 14 Uhr ist da Kickoff. Ich glaube, viel taktisch werden wir nicht sehen können. Ja. Falls nochmal irgendeinen Nachtrag gibt, werden wir hier nochmal 5-10 Minuten reingehen und über Spieler sprechen. So, das Training ist vorbei. Wir melden uns nochmal aus Augsburg, die öffentliche Einheit. 14-16 Uhr ist vorbei. Es war brütend heiß, an die 30, 35 Grad, ungelogen, oder?
Also, da kommst du nicht mit hin.
War für die Spieler auf dem Platz und auch für uns als Zuschauende echt, echt schwer erträglich. Was wir gesehen haben, war ein öffentliches Training. Das heißt, es wurde nicht viel im taktischen Bereich gearbeitet. Also nicht viele geheime Dinge, die man irgendwie hätte nicht sehen dürfen, sind da passiert. Es war ein kurzes Aufwärmen und dann eigentlich 3 verschiedene Spielformen. Es wurde wirklich sehr, sehr viel gespielt. Ein paar Dinge, die aufgefallen sind. Erstens, ganz, ganz klar, wer ist da gewesen, wer nicht. Claude Maurice und Sima Suso waren noch nicht dabei. Uns wurde aber versichert, dass es auf jeden Fall beides keine angeschlagenen Spieler sind, die so schwer verletzt sind, das für den ersten Spieltag kritisch werden könnte. Ogundu, Ribeiro und Jauve Leo hatten früher fertig. Bei Jauve Leo aber eigentlich ein gutes Zeichen. Das war, denke ich, nur Belastungssteuerung und wurde eben dann früher zum Laufen geschickt. Sah aber gut aus. Auch da, glaube ich, wird das Pflaster in den nächsten Stunden, Minuten oder Sekunden verschwinden und in der App wieder ein fitter Spieler gelistet sein. Aufs Training geschaut. Wen hast du denn besonders gut gesehen, Andi?
Ja, rausgestochen auf jeden Fall Kömür, Kade und Behrens, würde ich sagen, haben wir auch vorher ja schon besprochen, aus genau den Gründen. Behrens dann auch mit den Ecken, kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu, war auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis. Und ansonsten Kömür mit ein paar echt guten Aktionen, ein paar guten Abschlüssen, Kade mit ein paar guten Tiefenläufen, das war so ein bisschen die Erkenntnis daraus, oder?
Ja, genau. Die drei auf jeden Fall spannend gewesen. Alle gut gezockt. Kömür ja auch irgendwie ein bisschen spannend mit dieser ganzen Wechselthematik nach Hall, die da so ein bisschen oben drüber schwebt. Schlotterbeck und Brackelmann, wir haben das Duell im Podcast schon aufgemacht. Es ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Beide haben natürlich Dreierkette links trainiert. Schlotterbeck, Klaus vom FC war auch mit dabei, also waren wirklich mit geballter Manpower von Kickbase da vor Ort. Und ich haben den einen Ticken stärker gesehen. Aber es sind noch 1,5-2 Wochen bis zum Bundesliga-Start. Deswegen kann man auch nicht wirklich sagen, wer die Nase vorne hat. Wir würden aktuell eventuell leicht mit Schlotte gehen, aber natürlich ist es ein Duell, das sich über mehrere Spieltage zieht und wo man jetzt noch überhaupt nicht sagen kann, wer am Ende des Tages wirklich an Spieltag 1 zu Hause gegen Schalke auflaufen wird.
Absolut. Auch am Samstag wird man nochmal sehen, so die halbe Generalprobe, sage ich jetzt mal, gegen Leeds. Wer ist da im A-Kader? Dann natürlich Richtung Cottbus geschaut. Wer schafft es dann da wirklich auch in die A11? Und dann kann man natürlich schon eine Tendenz ablesen, würde ich mal sagen. Aber ja, Kopf an Kopf rennen am Ende.
Yes, du hast gerade eben schon den letzten Punkt kurz angerissen. Stumpf aus Kickbase-Sicht. Interessante Dinge, die wir gesehen haben. Nach dem Training sind ein paar Jungs noch länger da geblieben, haben Ecken geschlagen. Das waren Massengo von links, also mit rechts zum Tor, und Behrens. Man muss dazu sagen, dass Tim Rieder, ich sage immer wieder Tim Rieder, weil es ein Ex-Löwe ist. Fabi Rieder war davor schon vom Platz unten. Der hat nicht bis zum Ende mitgemacht. Das war der erste spannende Punkt. Zweiter spannender Punkt, Finn Dahm hat noch ein paar lange Bälle geschlagen auf eine gewisse offensive Dreierreihe. Und die bestand aus Kömür, Kade
und Gregal. Ich glaube, man wird die drei zusammen gegen Leeds sehen. Hängt auch damit zusammen, dass Claude Maurice eben noch nicht mit dem Team trainiert hat. Aber eventuell sind das dann auch die drei auf der Stürmerposition, auf der 10 und auf der anderen 10, die da fürs erste Spiel gegen Schalke die heißesten Kandidaten sind.
Ja, absolut. Wir haben es ja vorhin auch schon mal angesprochen. Ich glaube, ja, gerade mit dem langen Ball, Spieleröffnung aus der Mitte, sei es jetzt aus der Innenverteidigung raus oder direkt von Damen, dann eine Ablage irgendwo, als Zielspieler, ein Gregoritsch, der es nochmal ablegt und dann eben dann einen tiefen Lauf von Kade, um dann es nochmal vielleicht auch in die Breite zu ziehen, das Spiel, und auf jeden Fall schnell zu machen. Haben wir auf jeden Fall ein paar Mal gesehen im Training. Könnte eine sehr gute Variante sein und was man sich auch sehr gut vorstellen kann gegen Schalke, glaube ich.
Yes, falls du nichts mehr hast, sind wir, glaube ich, durch mit dem Training, Andi.
Wir sind durch mit dem Training, durchgeschwitzt und
Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Insights liefern, die euch beim Kickbase-Managen weiterhelfen. Morgen geht's weiter mit der Club-Podcast-Tour, Tag 5 mit Mirko und Janni. Die werden euch in Freiburg mit Informationen beglücken. Bis dann.
Ciao, ciao.